What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, in zone! Touchdown, Titans! Big yeah!
You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten mit euren Hosts Martin.
Moin Moin, dem Tim.
Genau, und heute haben wir auch wieder am Start den Lars.
Namen zusammen.
Guten Abend. Chris müssen wir leider entschuldigen. Chris ist heute unterwegs. Er ist in Spanien, trinkt sich ein nach dem anderen oder schüttet sich ein nach dem anderen in den Kopf und vergisst einfach mal das Spiel vom Wochenende. Aber bevor wir zu dem Spiel des Wochenendes kommen, normalerweise ist es immer Review, Preview. Wir schauen erstmal auf Woche 1, dann schauen wir auf Woche 2. Aber das kriegen wir heute leider nicht so hin, beziehungsweise wollen wir unserem Gast auch nicht wirklich zumuten. Denn von der Bills Mafia Germany haben wir den Martin am Start. Was gibt es denn über Buffalo sozusagen? Buffalo, komplett uninteressante Stadt. Zwischen 1950 und 2010 hat die Stadt die Hälfte der Einwohner verloren, aufgrund der Industrialisierung. Buffalo hat nicht viel, außer halt 4 verlorene Super Bowls hintereinander, Wide Right, viele kennen das. Aber da die Stadt nicht so viel hat, oder während, wenn Dallas das America's Team ist, ist Buffalo halt Canada's Team. Bekommen das Stadion nicht voll während Covid, weil alle Fans aus Kanada nicht einreisen dürfen und verramschen dann Playoff-Tickets. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ausschlaggebende oder was Buffalo ein bisschen charmant macht. Es gibt dort nichts. Die Bills ist eine, wie soll ich sagen, ist eine Religion dort vor Ort. Die Fans sind so passionate, schiffen sogar Tische bis nach Jacksonville, glaube ich, war es damals, wo sie das erste Mal seit langer Zeit wieder in den Playoffs waren. Die sind so krass verrückt, haben so viel Liebe für dieses Team, sind dauerhaft am Boden, aber trotzdem kommen sie ins New Era Stadium, falls es immer noch so heißt, und machen den Laden voll, machen Lärm und gehören meiner Meinung nach zu den besten, wenn nicht sogar die beste Fanbase, die eine Franchise sich in der NFL vorstellen haben kann. Deswegen freut es mich sehr, Martin an Bord zu haben. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen, vielen Dank. Soll ich mich mal erstmal einfach vorstellen? Martin, mein Name, aus Hamburg. Selbst viele, viele Jahre Football gespielt in sämtlichen Hamburger Clubs. Auch die Ehre gehabt als Defensive Tackle in den Staaten in der Nähe von Louisville, Kentucky, für eine Highschool aufzulaufen. Eine Erfahrung, die ich jedem jungen Nachwuchs-Footballsportler ans Herz legen kann. Coole Intro über Buffalo, aber du vergisst, Zeiten ändern sich. Wir reden hier nicht von den 50ern, 60ern und 70ern und O.J. Simpson, dass die Handschuhe zu klein waren. Die Bills Mafia ist präsent, die Bills Mafia ist überall. Ich glaube, wann war das? 2020 oder 2019? Als 35.000 Bills-Fans das Titans-Stadion gefüllt waren. Ich glaube, es hat sich angefühlt wie ein Heimsieg. Auf jeden Fall möchte ich nochmal Lars begrüßen, der vorhin bei uns beim Podcast zu Gast war. Sehr korrekter Typ. Vielen, vielen Dank. Wir gehen nicht live, wir zeichnen das Ganze auf. Der Preview wird auf jeden Fall noch, denke ich, zum Wochenende released. Ich sage euch Bescheid. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Ansonsten, die Bills Mafia Germany ist bereit. Unterm Podcast und in der Bills Mafia bin ich eher bekannt als Mafia Martin und unserem Podcast-Format Smack Talk. Und Leute, vielen Dank fürs Intro. Bier, Chicken Wings und Klapptische sind bereit. Also wenn ihr oder einer von euch gerne mal ganz elegant, entspannt, Hooligan-Style-mäßig durch den Tisch geworfen werden will, ich bin großes Kerlchen, ihr seid immer herzlich willkommen, ihr habt meine Nummer, kommt ran. Ansonsten, wir sind bereit. Ich sage vom Herzen danke. Ich grüße alle Titans-Fans aus Deutschland und danke, dass ich bei euch hier teilnehmen darf. Und ich freue mich auf den Podcast, Leute. Und ich grüße alle Freunde der Bills Mafia Germany.
So, danke für den
Intro.
Podcast hört, das reicht. Das, ein geiler Auftritt. Kam rüber, als hättest du schon genügend Köpfe durch Tische gemacht. Kurze Frage. Wie stehst du zu Music City Miracle?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich glaube, dass das so stimmt, wie es passiert ist. Also für uns ist klipp und klar, Alter, ein Forward Pass, Digi. Guck dir die Kamerawiederholung der heutigen Zeit an. Genau. Es wurde sogar aufgearbeitet, mein Freund.
Richtig, genau. Und aus dem Grund, da wir hier auch einen Bildungsauftrag haben und ich auch dich ein bisschen bilden möchte, damit du in deinem fortgeschrittenen Alter von jetzt 36 Jahren und noch was lernst, hier für alle und vor allem für dich.
This call could go either way, Pat. After reviewing the play, the ruling on the field stands. It was a lateral.
It's where the ball is to where the ball goes.
That's what I'm saying.
It was one of the most unusual plays in that it happened on a solid line. If you watch the solid line, you can see the progression of the ball going backwards. Not a lot, but going backwards. Certainly not going forward.
When the footage is animated by a computer analysis system, it's clear that while the officials didn't have the ideal vantage points, they still made the correct call. The NFL rulebook defines a lateral as any pass that is not a forward pass, actually leaving the Titans with a little room to spare.
Richtig. So, richtig. Bevor du jetzt was sagst, bevor du jetzt
richtig
was gut sagst,
Madden 99 Analyse.
War es jetzt ein lateral oder ein forward pass? Hast du deinen Aluhut oder zeigst du Einsicht?
Nein, ich zeig keine Einsicht. Das war ein forward pass.
Aluhut.
Definitiv. Digi, Alter, ich stehe dazu. Hier, Bruder, wo das Herz sitzt. Der Büffel bleibt, wo er sitzt. Für mich ein Forward Pass. Da brauchst du auch keine Madden 99 Analyse zeigen, die vor 20 Jahren aufgenommen wurde. Wo man dachte, Digi, wo wir damals in unserer Jugend dachten, das ist die Grafik, auf die wir uns verlassen können. Besser geht's doch gar nicht in den nächsten Jahren.
So, bevor wir hier weitermachen, auch alle da draußen, die zuhören, ihr seid gerne wieder dabei. Schreibt in die Kommentare, wir holen euch dazu. Wen haben wir denn bisher an Start? Retro, keine Ahnung, wer du bist. Wann geht's los? Es ist jetzt losgestartet. Achso, Lars hat schon drauf geantwortet. Marc Bernhoff, guten Abend allerseits, guten Abend auch dir. Senior 77, Abend zusammen, Abend zurück. Ansonsten, hey Brad, we're happy to have you back here, like every week. Join us from the US. Thanks for having you here. So, Chris ist auch aus Spanien am Start. Natürlich war das ein Lateral. Wenigstens einer, der einen Durchblick hat.
Ja, Chris sympathisch, heute noch einen Durchblick hat.
Mirko, sympathischer Kerl, auch wenn er falsch liegt. Und Niederlage ja, schon bearbeitet.
Emil. Oh, Big Clue. Der Emil. Emil
Eftisch. So.
Warte mal. Indirekt sogar von uns, weil es ist unser alter Offense-Coordinator, der jetzt dort Head Coach ist und sein Name ist Brian Daboll, nicht Daboll, sondern Dayballs, die er auf den Tisch gepackt hat und euch mit einer Two-Point-Conversion ganz trocken anal genommen hat, Digga, in den letzten Sekunden.
Also du solltest nochmal überlegen, ob wir nicht doch live übertragen wollen.
Let's go, Jungs. Also seid sympathisch, ihr habt keinen Stock im Arsch. Nicht diese Football-is-Family-Affen, Digi. Diese Menschenrechts-Supporter, Digi. Am besten als das NFL-Logo gegen Mutter Teresa austauschen. Weißt du? Und Rivalry-Games in Hug-Your-Buddy-Meetings umbenennen. Weißt du? Also, deswegen, ich feiere euch. Ihr seid korrekt.
Warte mal kurz. Ich muss Konstantin gerade schreiben, dass er seinen Chef hier einlädt, dass wir für NFL auf RTL Face of the NFL für Deutschland gefunden haben. Martin, also.
Jungs, ich mag euch, ihr seid sympathisch.
Für dich, ey, fürs nächste Mal sollten wir in die Playoffs kommen, sollten wir gegen die Bills spielen, müssen wir vorher ein bisschen piepen, ein bisschen FSK 18, so Parental Advisory, aber ist in Ordnung.
Ich habe zu Lars vorhin gesagt, weil er ja bei uns zu Gast war, ja. Leute, wenn irgendwas noch zustande kommt, wir uns in den Playoffs treffen, irgendwas Titans Bills in die Quere kommt, kommt zu uns rein, wir kommen zu euch rein, lasst uns da ein bisschen was machen. Ich feiere das. Und ich feiere das, dass ich mal Repräsentanten aus Deutschland gefunden habe, die nicht immer nur reden wie ein Bibelverkäufer, Digi. Weißt du, wie ich meine? Deswegen freut mich sehr und ich freue mich auf das, was noch kommt.
Würden wir in die Playoffs kommen, würde ich mir sogar für deinen behinderten Arsch extra nach Hamburg kommen. Weil ich glaube, das wäre einer der lustigsten Abende überhaupt. Also ich habe schon gedacht, dass das letztes Jahr mit dem Steelers, das war ja schon genial. Aber ich glaube, dass heute Abend die Bar ist hoch, aber ich glaube, die können wir ein bisschen höher machen. Ansonsten, Marc, Martin soll sich mal keine grauen Haare wachsen lassen.
Bruder, Gillette-Therapie, immer frisch rasiert, Digi. Seit Geburt Mama treu geblieben, Digi. Die Frisur bleibt. Keine Sorge.
Ansonsten, Blankenship wurde gecuttet von den Colts.
Weil er die Hornbrille vergessen hat, Digi.
Man muss nicht verstehen. Mirko wäre gern dabei, ab nach Hamburg beim Playoff-Wiedersehen. So, den kennst du wahrscheinlich. Tommy. Ja, Tommy, euer Admin. Let's go Buffalo. Martin, wie er ist.
Bro, so kennen die mich.
Ich werde langsam überfordert, Junge. So viele Kommentare, die hier reinkommen. Eigentlich wollen wir doch einen Podcast machen.
Ja, let's go. Lass über das Spiel reden.
Genauso habe ich mir Bills Mafia Boy vorgestellt. Liebe geht raus.
Dankeschön.
Christian noch, alter Tim, benutzt mal nicht, würden wir in die Playoffs kommen. Das heißt, wenn wir in den Playoffs die Bills schlagen. Ja. Okay. Bevor wir die Bills in den Playoffs schlagen, müssen wir am Montagabend erstmal, beziehungsweise bei uns Dienstagmorgen in Buffalo antreten. Ist es eigentlich noch das New Era Stadium oder hat sich da was geändert?
Nein, der Sponsor hat sich geändert. Jetzt heißt es Highmark Stadium. Ist wieder irgendein neuer. Aber ich sag dir so, Insider für die Bills-Fans, die auch, wir kennen ja auch einige Leute, die dort aus der Ecke kommen und mit uns in Kontakt sind, für typische oder langjährige Bills-Fans, so wie ich, die 17 Jahre ohne Playoffs überlebt haben, ja, für uns ist und bleibt es das Ralph Wilson Stadium zu Ehren unseres alten Besitzers, der 2014 verstorben ist und dessen Statue immer noch heute vor dem Stadion steht. Also für OGs wie mich bleibt das Ralph Wilson Stadium, the Ralphs. So, da kann New Era kommen, da kann sonst irgendein Sponsor kommen. The Ralph, bis ein neues Stadion gebaut wird. Was in Planung ist.
So wie bei uns ist Adelphia Coliseum. Für viele ist es immer noch das Coliseum, bis ein neues Stadion gebaut wird, was ja auch aktuell bei uns in Planung ist. Schauen wir mal. Genau. Wir machen jetzt erstmal Preview vom Spiel. Martin, letzte Woche, Donnerstag, hattet ihr das erste Spiel gegen die LA Rams. Also ein guter Kumpel von mir ist auch Bills-Fan. Ich habe ihm vorher meinen Tipp abgegeben, der hat gefragt, ey, was tippst du? Ich habe gesagt, 31-28 für die Bills. 31 war ich richtig, 28, fuck you Matthew Stafford, wegen dir habe ich das scheiß Fantasy-Football verloren. Lag ich falsch? Aber Martin, wie fandest du die erste Vorstellung von deinen Bills zum Season-Opener?
Ich sag euch mal ehrlich, also in der Offseason generell, ne, ich habe Respekt vor vielen NFL-Football-Teams, aber du sprachst schon die Verrücktheit der Fans an, ja. Nenn mir ein NFL-Team, was ihren General Manager genauso feiern wie ihren Franchise-Quarterback. Brandon motherfucking Bean, der Terminator mit seiner Brille, hat das Kader in nur 4 Jahren so umgekrempelt, so gestackt und diese Offseason, die fehlenden Puzzlestücke, rangebracht. Und wenn du jetzt guckst, wir machen ja auch Previews und reden in unserem Podcast darüber, dann druckst du dir so Analysen auf und siehst du das Depth-Chart der Bills, siehst das Depth-Chart der Rams, den amtierenden Super Bowl-Champs. Wenn du es auf Papier siehst, dein Gehirn signalisiert dir automatisch, das kann nur eine knappe Kiste werden. Ich habe auch ähnlich wie du auf dieses 31-28 getippt. Dann, bevor das Spiel Montag losging, kurz vorher, ich schreibe in unsere Admin-Gruppe, ich sage, Jungs, mein Bauchgefühl, irgendwas sagt mir, wir ficken die heute richtig. Aber richtig böse. Ich sage, das wird nicht knapp. Ich sage, die machen keine 14 Punkte. Lag ich recht. So, und ich bin nicht erstaunt, aber mit dem, was ich erwartet habe, genau so sind wir gestartet. Problem war unsere Run-Defense. Pass-Defense war Nummer 1 der Liga. So, das Scheme, was McDermott spielt in unserer Defense, ist sehr Cornerback-freundlich. Wir haben Zone-Scheme, wir setzen auf Hybrid-Linebacker, die Safety und Linebacker spielen können. Wir haben schnelle, große Defensive Ends mit Outside-Contain. Problem war bei uns die One-Technique. So, und wir haben Dankeschön an euch. Wir haben Daquan Jones bekommen und Tim Settle von Washington. Tim Settle hat sich nämlich durchgesetzt, weil in Washington auch die Kadertiefe in der D-Line sehr tief ist. Perfekt. Das Signing von Vaughn Miller, dem ist eigentlich egal, ist, was für eine Defense wir spielen, er steht trotzdem immer im Zwei-Punkt-Stand. Und ich glaube, die Mäuler sind gestopft an alle Leute, die denken, warum hat Brandon Bean ihm so einen dicken Vertrag gegeben, weil Buffalo die größte D-Line-Rotation der Liga spielt. Alle 8 D-Liner könnten woanders Starter sein und rotieren, Play für Play. Und was haben wir gegen die Rams gesehen? Er spielt, als wäre er 25 Jahre alt. Boom, 4 Tackles, 2 for loss und 2 Quarterback-Sacks. Sorry, Feierabend. Also ich war überrascht. Dann, der nächste Punkt ist, wir haben in der ersten Runde Kair Elam, einen der Top-Cornerbacks aus Florida, gedraftet. Da kommt ein 6-Runden-Pick, den ich bis dato nicht mal richtig auf dem Schirm hatte, in Benford, der Elam im Camp outplayed hat und alle fragen sich, warum packst du einen 6-Runden-Pick als Starting-Cornerback auf Cooper Kupp? Du kannst einen Star wie Kupp nicht komplett aus dem Spiel rausnehmen. Aber du kannst ihn bremsen, du kannst ihn kontrollieren. Am Ende des Tages für Fantasy, ich habe Kupp, ich habe mich gefreut, 13 Catches, 130 Yards und einen Touchdown. Was haben sie denn sonst noch gerissen? Die Run-Defense in der Mitte mit Daquan Jones, Tim Settle, Ed Oliver, die Rotation, Jordan Phillips zurück aus Arizona geholt. Die Rotation stimmt, Mann. Die haben Scheißdreck gebacken gekriegt. Cam Akers hat 0 Fantasy-Punkte, Daryl Henderson war es 2 und das ist genau das, was ich sehen wollte, dass die Mitte dicht ist. Und genau das braucht man auch, um Derrick Henry aufzuhalten. Derrick Henry ist für mich auch ein Star. Du kannst ihn nicht aufhalten. Du kannst ihn kontrollieren und bremsen. Aber du kannst ihn nicht komplett rausnehmen. Und genau das wird das Ziel. Und ansonsten das Backfield, ich bin Bombe zufrieden. Wir haben einen All-Pro, First All-Pro Cornerback in Tre'Davious White, der letztes Jahr eine Knieverletzung, ACL, hatte und erst ab Woche 6 zurückkommt. Das heißt, wir haben mit einem 7. Runden Draftpick von vor 1-2 Jahren in Dane Jackson und ein Rookie auf Cornerback gestartet und haben die amtierenden Super Bowl Champs zu 10 Punkten gehalten. Bro, ich bin verblüfft. Josh Allen macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Brian Daboll ist bei den Giants Head Coach. Der eigentliche Entwickler hinter Josh Allen ist sein Quarterback Coach. Wer verbringt mehr Zeit mit seinem Quarterback als mit seiner eigenen Frau? Der Quarterback Coach. Und Ken Dorsey, NCAA Champion aus dem Jahr 2000, langjähriger Backup-Quarterback der Carolina Panthers, war von 2018 bis letztes Jahr der Receiving-Game-Koordinator und der Quarterback-Coach der Buffalo Bills und hat einfach nur das Scheme von Brian Daboll übernommen und sein Salt Bay dazu gepackt. Und das Play-Calling hat mir unnormal gefallen. Mich haben die Fumbles natürlich gestört, die 2 Interceptions, wofür die allererste, der DB in der Luft dem Receiver den Ball aus der Hand gerissen hat. Aber ansonsten, Allen hat ein Receiving Core, das ist unglaublich. Und ich freue mich auf alles, was kommt, weil wir zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren Luxusprobleme haben. Und ich denke, wir sind bereit. Das Momentum ist gerade auf unserer Seite. Und Woche 2 zu Hause, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Klapptische jetzt schon zerstört sind, aber die Mafia ist bereit und ich freue mich. Das dazu.
Danke. Zurückzukommen auf deinen General Manager. Also John Robinson wird bei uns ähnlich gefeiert. Als John Robinson zu den Titans kam, hatten wir 2 Saisons zusammen 5 Siege. Seitdem dauerhaft ein Winning Record und die letzten 5 Jahre durchgehend in den Playoffs. Also von 6 Jahren, wo er jetzt bei den Titans ist, 6 Winning Records plus 5 Playoff-Teilnahmen und hat das Team einmal komplett umgekrempelt. Der einzige Spieler, der noch vor seiner Zeit war, der jetzt noch da ist, ist Taylor Lewan. Der Rest ist alles komplett einmal, komplett ausgetauscht.
Kannst du ja auch über Brandon Bean sagen, ne? Der hat 17 Jahre Playoff-Drought gebrochen. 17 Jahre. Seitdem nur eine Losing Season, das war Allens Rookie Season. Seitdem nur noch AFC Champion, also Divisional Champ, AFC East.
Ansonsten. Das war auf jeden Fall eine Review mit sehr viel Feuer. Sehr, sehr geil.
Immer.
Wie ja. Magst du, Martin? Mach du, Ladies first.
Danke dir, dafür der Zopf. Man nimmt die Bills jetzt ja doch schon so als bestes Team der NFL in den Mund. Josh Allen als einen besten Quarterback. Wie steht ihr dazu? Könnt ihr schon mit diesem Hype quasi umgehen, das beste Team, das kompletteste Team zu sein, Super Bowl-Favorit zu sein? jeder, also gefühlt jeder Zweite sagt, die Bills sind Favorit auf den Super Bowl. Ich selber sehe das nicht als unwahrscheinlich an. Es ist natürlich eine lange Durststrecke gewesen. 17 Jahre hast du jetzt mehrfach betont. Aber die letzten Jahre waren ja schon gut. Jetzt dann ab und über die Titans gestolpert oder wen anders. Aber die Division habt ihr euch jetzt schon angeeignet und die Patriots so langsam in die Vergessenheit verstampft. Ist es jetzt soweit, dass ihr den großen Wurf macht?
Ich denke, also dieses Jahr ist es am realistischsten. Aber wirklich sagen, dass wir das beste Team sind oder den komplettesten Quarterback haben, wir wissen, was wir an ihm haben. Aber ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen. So, Kansas ist immer unsere Baustelle gewesen. Wir haben sie natürlich, wir haben letztes Jahr natürlich das Beispiel gehabt, dass wir sie unter der Saison in Woche 5 zu Hause mit 17 Punkten Abstand vom Platz gefegt haben. So, das war das Paradebeispiel. Und auf der anderen Seite, davor in den Playoffs, haben sie uns ja dominant besiegt. Und wir alle wissen, dass das letzte Divisional Playoffs durch einen scheiß Cointoss entschieden worden ist. Wenn da College-Regeln wären, ne, dann wird das Spiel wahrscheinlich deutsche Zeit bis 10 Uhr morgens gehen. Weißt du? Ein ja, Hin und Her.
Die und, zwei Sachen dazu. 13 und, Sekunden, um den, also am Ende des Games einen Touchdown zu kassieren.
Dafür kann aber Josh Allen nichts, ne?
Josh Allen.
Also man sieht ihn an. Ich denke, dass Brandon Bean auch einen Riecher hat für Spätrunden-Receiver. Ich sag euch, wartet ab, bis Khalil Shakir kommt. In Gabriel Davis, in dem war ich sehr enttäuscht von Brian Daboll, der jetzt bei den Giants ist, dass der ihn viel zu langsam rankommen lassen hat und eigentlich Fans schon gesehen haben, was er kann. Und die wollten mehr von ihm sehen. Und jetzt nach dem Divisional Playoff-Ding mit den 4 Touchdowns und über 200 Yards, Feierabend. So, die Tiefe ist da. Das Team ist komplett. Ich würde nicht sagen, dass wir auf jeder Position unbedingt Superstars haben. Aber das Kader ist gut eingespielt. Der Locker-Room ist eingestimmt. Die Mentalität, die Bean und McDermott reingebracht haben, the trust the process ist Hammer. Ich meine, guck mal, wir haben diesen Panther gedraftet mit dem stärksten Bein in der NCAA-Geschichte da. Der hatte einen Skandal, er wurde sofort gecuttet. Also die haben gar nicht lange gewartet, bis da irgendwie was rumkommt. Aber hat uns am Ende des Tages auch nicht viel interessiert, weil ich glaube nicht, dass wir viel punten werden. So, und seid doch ehrlich, Mann.
Ja, und, ist schon richtig.
So, und was uns halt gefehlt hat, wenn wir jetzt irgendwie aufs Titans-Spiel zu sprechen kommen wollen, ich hatte das schon mit Lars vorhin gesagt, ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von Mike Vrabel. Ich finde seine Mentalität und die Art, wie er coacht, ist Hammer. Und ganz besonders ist er astrein, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich kann ihn nicht unterschätzen, so, weil auch vor 2 Jahren, als wir Favoriten waren und zu euch gekommen sind und ihr uns da, was war das, 42, 24 oder so, geschlagen habt, auch da gibt es so einige Punkte, über die wir ja gleich sprechen können, was uns gefehlt hat. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind komplett und ich denke, dieses Jahr sind wir das kompletteste Team, was den Run machen kann. Und ich denke, dass Ken Dorsey, der Offense-Coordinator, den Unterschied bringen wird. Und ich freue mich einfach auf Dalvin Cooks kleinen Bruder, sobald der langsam reingebracht wird. Mich hat es nicht gebockt, dass er hat sein erstes Play gefumbled und wurde quasi fürs ganze Spiel gebencht. Ich finde die Einstellung scheiße, man fickt ein bisschen sein Selbstbewusstsein. Ich hätte ihn einfach noch mehr vertraut. Aber wir sind in guten Händen. Danke auch für Roger Saffold, ja? Der macht einen grandiosen Job bei uns in der O-Line. Also ich freue mich. Ich freue mich eigentlich ganz ehrlich darauf, euch zu Hause mit 2 Ex-Titans vom Platz zu fegen. So. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ganz großen Respekt vor Mike Vrabel und dass der aus einem Haufen Scheiße Gold zaubern kann. Und Lars sagte vorhin bei uns, das wird wahrscheinlich eine Defense-Schlacht werden. Ich habe gemischte Gefühle, aber vielleicht kommen wir dazu gleich hin.
Also, es kam ein Kommentar rein von einem Kollegen Tommy zu genau dem Kommentar, den wir uns eigentlich schon seit Jahren denken, das dürfte eigentlich nicht mehr sein, aber es ist trotzdem immer wieder der Fall. Und hier ist er. Tommy sagt, man muss von Spiel zu Spiel schauen. Eine Verletzung von Allen und alles ist vorbei. Die Bills werden eines nicht mehr machen, nämlich ein Team zu unterschätzen, wie beispielsweise die Jags letztes Jahr. Ja, das mit dem Unterschätzen ist immer so ein Ding. Kennen wir Ich sage nur Jets letztes Jahr, Giants dieses Jahr. Definitiv. Also Allen ist der Cornerstone von diesem Team. Wenn er ausfällt, ist es vorbei. Das wäre genauso normal bei uns. Wenn Tannehill ausfällt, da war, sage ich jetzt nicht weiter dazu, weil dann kommen viele, Malik Willis kann das auch schon. Aber ja, ohne Allen wird es auch nichts. Aber so wie ich sie okay, jetzt, also, wie ist sie vor dem sein Interesse. So, wenn ich, so wie ich die Bills gesehen habe und auch vor der Saison eingeschätzt habe, und für mich sind die Bills klarer Super Bowl-Favorit Nummer 1. Sie sind komplett sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite von der Line of Scrimmage komplett aufgestellt und haben einen riesengroßen Depth und können einfach mal einen Ausfall einfach wegstecken.
Richtig. So. Und Tommy, ganz kurz, Tommy ist immer sehr konservativ, weißt du? Also Tommy, ich liebe seine Art und Weise und wie der alles analysiert. Und wir nennen ihn auch, der kommt aus Cottbus, wir nennen ihn liebevoll Ian Rappaport aus dem Osten. Weißt du, wie ich meine? Weil keiner twittert schneller Bild News als er. Und aber er ist auch sehr, 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 sehr konservativ und vorsichtig. Und die Allen verletzt sich nicht. Der muss begreifen, Allen slidet viel. Allen drückt auch gerne mal einen Linebacker mit Stiftarm zu Boden oder einen Defensive End. Und er rennt nicht mehr so asozial wie ein Fullback mit dem Kopf voran, wie er es in seiner Rookie-Saison gemacht hat. Oder springt über Linebacker. Er Allen, nicht er Jordan. Und der braucht sich keine Sorgen machen. Allen verletzt sich nicht. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, bis Jeffrey Simmons kommt am Montag. Nein, Spaß, hoffen wir natürlich nicht. Also meiner Meinung nach, wir werden definitiv am Montag verlieren. Also das habe ich schon vor dem Spiel gegen die Giants gesagt, das sage ich jetzt auch immer noch, auch wenn es immer wieder heißt, ja, gegen die Kleinen, Anführungszeichen Kleinen, kann man mal verlieren, Trap Game, dies und das. Und gegen die größeren Teams, wie letztes Jahr Kansas, wie letztes Jahr die Bills, wie gewinnen wir die Dinge? Keine Ahnung wie, aber wir gewinnen sie. Obwohl im Prinzip teilweise das schlechtere Team. Aber das glaube ich für Montag nicht. Wir sind einfach defensiv, ja, die Defensive hat gerissen. Auch die O-Line und die, auch ohne Harold Landry hat die D-Line sehr viel Hunger gehabt. Aber in der Offense. Die Offense war Katastrophe, meiner Meinung nach. Tannehill nicht. Aber das Problem, was wir haben, steht an der Seitenlinie und nennt sich Todd Downing. Der hat damals schon die Raiders kaputt gecallt, während sie so ein kleines Window hatten am Anfang von Derek Carrs Karriere. Ich sehe es aktuell einfach nicht, dass wir so viel Firepower auf dem Spielfeld haben, um mit den Bills mithalten zu können. Außer die Defense hat wieder so einen Tag, wie zum Beispiel letztes Jahr bei den Rams, wo Stafford in den letzten 2 Minuten den Ball das erste Mal in die Endzone gebracht hat. Wenn die Defense so einen 3-Schippen drauflegt, damit die Bills nicht ins Laufen kommen in der Offense, dann könnte es was werden. Sollte es zum Shootout kommen, nee, können wir nicht mithalten und werden gnadenlos baden gehen. Meine Meinung. Lars?
Ja, so ziemlich das, was wir ja vorhin auch schon mal besprochen haben, ne? Dass man einfach nicht im Offensivbereich, wie du sagst, nicht genug Konstanz, nicht genug Klasse hat, um halt mit dieser Stacked Offense von Buffalo einfach mitzuhalten. Plus das, was, denke ich, wir auch noch mal gleich im zweiten Teil besprechen werden, was ich Martin vorhin auch schon gesagt hatte. In Woche 1 haben wir wieder das gleiche Thema wie schon in der kompletten letzten Saison, nämlich keine Personalie auf dem Feld, sondern abseits vom Feld. Und wenn der gute Mann sich nicht irgendetwas einfallen lässt, dass der sein Playcalling verdammt noch mal geschissen bekommt, wird das ganz, ganz traurig. Nachdem wir letztes Jahr zu mega ausrechenbar waren über Run, Run, Pass, wie wir es immer gerne geschimpft und betitelt haben.
Wobei wir letztes Jahr aber auch sagen mussten, wir waren ja im Prinzip, wir haben das Practice Squad auf dem Feld gehabt und mussten irgendwie so einfach wie möglich spielen. Da hat er ja noch so ein bisschen Welpenschutz. Aber jetzt, Woche 1, geht es gerade direkt so weiter, wie es letztes Jahr aufgehört hat.
Genau, und das ist halt ein No-Go.
Und auf der Defensivseite habe ich auch schon bei den anderen Jungs gerade gesagt, mache ich mir relativ wenig Gedanken, weil ich denke, wir sind defensiv sehr gut aufgestellt. Auch tiefentechnisch sind wir da einigermaßen fein. Ja, ist halt die Sache, wenn es eng wird, haben wir eine Chance. Wenn es wirklich daran geht, dass es Highscoring wird, ja, ist vorbei.
So, kann ich kurz was sagen dazu?
Ja, klar.
Wir hatten das vorhin auch, als Lars bei uns war, besprochen. Und zwar, wir haben ja damals den guten Robert Woods gedraftet. Ne? Ich denke, nach dem Abgang von AJ Brown, ne? Robert Woods hatte ungefähr ein bisschen später, glaube ich, sogar als Tre'Davious White bei uns, die ACL-Verletzung. Ich wusste, dass der von Woche 1 nicht gleich zu 100% fit ist. So, ich denke einfach nach dem Abgang, ihr habt Treylon Burks, ist und bleibt ein Rookie. Ich wünsche es euch, dass er einschlägt wie eine Bombe, wie ein Justin Jefferson, weil ich ihn halt, als ich sein College-Tape gescoutet habe, fand ich ihn sehr, sehr geil. Also ist einer meiner Lieblings-Rookie-Receiver gewesen. Deswegen Glückwunsch dazu. Am Ende des Tages denke ich, mit den Backups quasi, mit dem Buffalo, Allen Robinson und Cooper Kupp in Zaun gehalten hat gegen die Rams. Ich denke, dass Ryan Tannehill einfach die Tiefe im Receiver-Depth fehlt. Auch wenn ihr hier und da jemanden habt. Ich glaube nicht, ich glaube, es wird anders aussehen, wenn ihr AJ Brown und Treylon Burks hättet. Aber am Ende des Tages, die Zeiten von Jonnu Smith sind auch schon ein paar Tage her. Ne? Ich weiß gar nicht, warum. Eine Frage, aber dann beantwortet mir die später. Warum ist auf eurem Depth-Chart Austin Hooper die 2? Aber das will ich gleich mal gerne wissen. Ansonsten war unser Problem gegen euch immer. Das war nicht das Highscoring, so wie letztes Jahr. Unser Problem war die Balance, dass Brian Daboll in der Zeit bei uns im Passing-Scheme genial war, aber nicht in der Lage war, ein Run-Spiel zu etablieren. War er nicht. Und manchmal zum Teil erst unserem Starting-Running-Back erst im dritten oder vierten Quarter den Ball erstmals gegeben hat. Wisst ihr, was ich meine? So, und das Problem war, dass wir zum Beispiel zur Halbzeit hin Derrick Henry so ein bisschen im Zaun halten konnten, aber dann ist er explodiert und auch so für Dinger wie 70 Yards. So, und ich denke, dass der Unterschied ist, die Defense ist wesentlich, wesentlich stärker. Die fehlenden Puzzlestücke wurden dazugefügt und ich denke, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind. Und ich sagte das auch zu Lars vorhin, Ryan Tannehill ist jemand, wenn das Run-Spiel gut funktioniert oder mittelmäßig, er blüht auf, wenn er sich aufs Play-Action-Spiel lehnen kann und daraus blüht er auf. Ich finde, Ryan Tannehill struggelt enorm, wenn das Run-Spiel nicht läuft und er von vorne rein gezwungen ist zu werfen. Das ist das, was ihn auch in Miami kaputt gemacht hat, ganz oft. Und Squish the Fish, also die Dolphins haben schon ganz lange gegen uns nichts gemacht. Deswegen, und wir können von Tannehill halt ein Lied singen, ne? Wir kennen ihn schon ein paar Jahre länger. So, und aber ich muss dazu sagen, er hat bei euch einen krassen Sprung gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass er nach seiner Zeit bei den Dolphins bei euch so eine Saison hinlegt. Aber wie gesagt, der Mann blüht auf, wenn das Run-Game läuft und wenn er sich aus dem Play-Action sich etablieren kann quasi. Und ich denke, wenn Josh Allen so loslegen kann mit der Spread-Offense, Gabriel Davis, Stephon Diggs, Jameson Crowder, Isaiah McKenzie, Dawson Knox, James Cook. Wir haben Leute, wir haben so ein tiefes Kader, dass wir sogar unseren Rookie, Fünf-Runden-Pick, der Receiver Khalil Shakir, den alle so gehypt haben, den haben wir auf Inactive gesetzt, weil wir ihn nicht auflaufen lassen konnten, weil das Kader zu tief ist. Und ich denke, wenn Allen wirklich in der Lage ist, so loszufeuern und so einen Start hinzulegen wie in L.A. und wir punkten und punkten und punkten und Tannehill auch nur ein, zwei Drives in Struggle kommt, dann und wir dann das Run-Game und die Box laden können, dann wird es schwierig. Aber ich hätte jetzt rein, ich möchte das jetzt nicht nur sagen, weil ich ein Bills-Fan bin, weil ich respektiere Mike Vrabel und ganz oft habt ihr bewiesen, wenn ihr als Underdogs gehandhabt wird, dass ihr den Spieß umdrehen könnt und dafür können wir als Bills-Fans ein Lied singen. Wir kennen es ganz genau, wir wissen ganz genau, was es heißt, ein Underdog zu sein. Deswegen möchte ich Vrabel und sein Coaching nicht unterschätzen und es nicht zum Trap-Game kommen lassen, wie letztes Jahr gegen Jacksonville. Aber wir haben zum Vergleich zum letzten Jahr ein wesentlich stärkeres Kader und ich verlasse mich da voll und ganz auf unsere Coaches und wie gesagt, ich habe vorher eigentlich gedacht, dass es zwischen uns so ein One-Score-Game wird, aber ich denke, dass wir diesmal mit zwei Scores Abstand gewinnen. Und zu Hause Monday Night, erstes Heimspiel für Buffalo. Die Mafia hat über ein halbes Jahr kein Bills-Live-Spiel mehr gesehen. Die Jungs sind bereit. Und ich denke, dass wir so, keine Ahnung, wenn ich jetzt schon Score lassen darf, dann ist meine Tendenz, ich weiß gar nicht, Lars, was hatte ich vorhin gesagt, ich glaube so ein 34-17 oder sowas, 34-17, 34-14, so um den Dreh, werde ich das Game einschätzen. Sollten wir Derrick Henry in Zaun halten können.
Tommy sagt dazu, Titans können theoretisch nur gewinnen, wenn Henry 140 plus Yards auf dem Boden schafft. Wenn unsere D-Line dieselbe Energy zeigt wie gegen die Rams, werden die Titans kaum Chancen haben. Ja. Und er sagt dazu noch 34, 24 Bills und das wäre genauso mein Tipp gewesen, den ich im Kopf hatte. Michael sagt, aber unsere Defense hat trotzdem große Schwierigkeiten mit dem Run. Unsere Defense hat sich bis auf Landry nicht verändert zum letzten Jahr, wo wir die zweitbeste Run-Defense der Liga waren, mit 4 Yards weniger im Total. Die Run-Defense mit den Alignments, das kriegst du am schnellsten hin und geregelt. Wenn du Qualität hast, wenn die Cornerbacks kacke sind, weil sie es nicht spielen können, hast du ein großes Problem. Aber unsere Run-Defense hat gezeigt, dass es kann, letztes Jahr auf ganz hohem Niveau. Und Saquon Barkley hatte ja mal seit Jahren mal wieder ein Outing gehabt, dass er mal wieder loslegen konnte. Die waren einfach nicht wirklich darauf vorbereitet und hatten viele, viele Alignment-Probleme, wo eben schlecht der Ankle beim Tackle, das Loch nicht richtig zugemacht. Und das sind Kleinigkeiten, die kannst du innerhalb von einer Woche abstellen.
Also negativ werden wir ja nachher bei der Review. Ich glaube schon, dass wir ganz klare Underdog sind. Ich glaube, Vegas projected uns irgendwie, oder die Line ist
9,5.
Bei 9,5 für euch. Ist schon eine Aussage, ne? Also das ist schon deutlich. Was ich aus der letzten Saison so extrem mitgenommen habe, ist, egal wer da auf dem Platz stand, Wavell hat es hinbekommen, den irgendwie vorzubereiten und zu motivieren. Den Rekord, den wir erreicht haben, haben wir mit so vielen Spielern hinbekommen wie noch kein Team zuvor. Zigtausend Verletzungen. Overreaction Week ist Week 1. Und selbst wenn ich sage, wir sind Underdog, wir werden nicht so spielen wie gegen die Giants, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist nicht die Identität dieses Teams. Überhaupt nicht. Und die werden sich sowas von den Arsch aufreißen. Und ich glaube, dass gerade diese Aussagen auch irgendwo, ich meine, da rennen zwar Maschinen rum, aber das sind trotzdem Menschen. Und ich glaube, die Motivation ist das, was die Titans letzte Saison und auch diese Saison vorantreiben will.
Aber das Kader der Giants ist Aldi und wir sind Louis Vuitton, Digi. Das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied.
Genau, das ist der Unterschied. Verstehe mich nicht falsch, ich gehe immer noch davon aus, dass die Bills das Spiel gewinnen. Aber ich glaube, dass das ein anderes Spiel wird, als wir an diesem Punkt gerade denken, weil wir Week 1 gerade bedenken. Ne? Wenn es jetzt erstes Spiel gewesen wäre, wenn das jetzt Week 1 wäre, würden wir anders drüber reden, als wir sind total frustriert nach dem Giants-Spiel und haben gesehen, wie ihr gerade den amtierenden Super Bowl Champion
Ich hatte das zu Tim vorhin WhatsApp gesagt, so. Ich bin eingeschlafen, da habt ihr geführt und ich bin aufgewacht und dachte, wie, ihr habt verloren.
Ja, ich wäre auch gern eingeschlafen. Boah, wäre ich gern eingeschlafen zwischendurch.
Wir sind in die Halbzeit gegangen und haben gedacht, ja, okay, komm, erster Drive, wir haben nach der Halbzeit einen Ball.
Wir wissen ja auch gar nicht, was für ein Team da jetzt bei rumkommt, ne? Jetzt so gegen die Bills, weil unser stärkstes Team haben wir definitiv nicht auf dem Platz gehabt gegen die Giants.
Ach so, weil du noch gefragt hast, warum Austin Hooper Nummer 2 ist.
Ja.
Unser bester Tight End ist nicht sogar nur auf Platz Nummer 1 im Depth Chart of Tight End. Er hat sogar die allermeisten Snaps gespielt, alle Skill Player in der Offense. Das ist Jeff Swain. Also da geht keiner dran vorbei. Das ist der beste Run-Blocking-Tight End, den wir haben. Und der muss auf dem Feld sein für alle Snaps.
Ach so, übrigens, das habe ich auch noch vergessen. Ganz großes Lob, aber aufgrund der Receiver-Tiefe, weil ihr nur Traylon Burks habt, Robert Woods noch nicht 100% fit ist. Ganz große Klasse, wie ihr Hilliard einsetzt. Wunderbar. Tolle Entdeckung für euch, auch im Passing-Game, der Running Back, euer Nummer 2.
Wart mal Phillips ab.
Habe ich schon gesehen. Was ist eigentlich mit Hassan Haskins? Ich fand ihn gut im College.
Dritter Running Back hinter Hilliard und King Henry.
Der wird halt erst relevant, wenn Henry sich verletzt oder irgendwie sowas.
Ja, ja. Aber ich fand ihn im College echt nicht schlecht.
Lars, und zum Schluss noch du, weil langsam müssen wir auch switchen auf die Review.
Ja, genau, das meiste, was schon angesprochen wurde, habe ich auch so. Ich gehe auch davon aus, dass wir verlieren. Ich gehe aber davon aus, dass wir ein bisschen wieder besser werden im Verhältnis zur letzten Woche, weil wir haben es jetzt öfter gesehen in den letzten Jahren, dieses Playing up and down to competition können wir ja sehr gut. Sowohl nach oben als auch nach unten hat es gezeigt. Und ich denke, in Buffalo wird sich richtig der Arsch aufgerissen. Da wird es nochmal ein bisschen im Hintergrund gerappelt haben. Und ich sag, bleib bei meiner Prediction von vorhin und sag 27-20 für Buffalo. Wo wir allerdings deutlich mehr Positives für uns für die nächsten Wochen rausziehen können als Negatives aus Woche 1.
Ich möchte es nicht ausschließen, ne? Wie gesagt, ich respektiere Mike Vrabel. Das kann auch sein, dass er eine Rede vor euren Spielern hält und ihr auf einmal rauskommt wie Superman und kämpft, als wenn das euer letzter Tag auf Planeten Erde wäre und es auf einmal doch so wird, wie du sagst. Also das möchte ich nicht ausschließen. Ich denke nur, was ich vorhin sagte, Respekt an euch, aber das Momentum, mit dem wir in Woche 1 gestartet sind und das Kader von beiden Seiten, auf beiden Seiten, wie du auch schon sagtest, Tim, wenn ich davon ausgehe und mit dem Hype das erste Heimspiel des Jahres ein Monday Night Game ist in Buffalo, da denke ich einfach, wenn ich es nur vom Momentum ausgehe, dass es auf jeden Fall eine Schlacht wird, wo wir 2 Touchdowns mindestens Vorsprung haben.
Brad ist wieder sehr optimistisch und sagt Titans 38-30. Gehe ich nicht davon aus, aber komm, ein bisschen Optimismus muss sein.
Natürlich, das ist die Liebe zum Verein, Mann. Kann ich euch nicht übel nehmen.
So, Martin. Wir switchen jetzt langsam mal auf die Review, kümmern uns um die Scheiße vom Wochenende. Und ich freue mich, es gibt nicht viele, mit denen ich Kontakt habe, mit denen die wir als Gäste haben, mit denen ich Kontakt habe nach dem Podcast. Weil erst wieder, hey, kommst du wieder zurück, willst du nochmal Lust haben? Aber bei dir, ich freue mich auf das Gebäsche auf WhatsApp Montagnacht.
Definitiv, Mann, Alter. Lass uns während des Spiels schreiben, das Handy ist an. Und ansonsten, ich würde mich auch freuen, wenn wir ein Review machen, Jungs. Sehr gerne.
Schauen wir mal,
wie es wieder ausgeht. Ansonsten kommt einer von euch zu uns. Können wir auch machen. Gar kein Thema. Aber lasst uns schnacken, Jungs. Vielen Dank für die Einladung. Und wir schnacken.
Haut rein. Wir sehen uns in den Playoffs, Martin.
Yes, sir. Ciao. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wenn 45 Minuten, die als Vier-Personen-Dialog irgendwie vorkamen, wie 45 Minuten Monolog. Na, geiler Typ.
Es war geiler super, typ. Es war auch bei den Jungs drüben super. Also,
der hat
Feuer. Kann man nur empfehlen.
Energie liebe ich.
Das Problem an der ganzen Sache ist, jetzt bist du so oben, jetzt bist du gut gelaunt und jetzt müssen wir uns mit den Giants befassen, mit dem ersten Spieltag.
Ich gehe ins Bett.
Ich gehe eine rauchen. Nein, schon Bier? Nein, auch nicht. Komm. So, dieses ab heute versuchen wir das alles ein bisschen anders zu machen. Normalerweise hatten wir immer nur so ein bisschen drüber gesprochen, etc. Aber heute versuchen wir es. Ich sage versuchen, aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn ich dann morgen eine Benachrichtigung bekomme, das Video ist gelöscht aufgrund von Urheberrechtsverletzungen seitens der NFL, können wir es leider nicht mehr machen. Aber wir sprechen erstmal kurz unsere Gefühlslage, wie sehr wir gekotzt haben die Nacht. Und dann schauen wir uns die einzelnen Momente an, die entscheidenden Momente. Und das sind insgesamt 7 Stück, die ich mir rausgesucht habe. Die schauen wir uns an. Schauen uns mal die Defense an, die Offense, welche Lauf sind gelaufen und wo war das Problem? Warum ein spezielles Play zum Beispiel nicht funktioniert hat? Denn wir sprechen die ganze Zeit von Tight End Motion, die dann nicht funktioniert hat bei Third and One. Aber warum hat es nicht funktioniert? Alle sagen, es wäre ein scheiß Play Call gewesen, das an der Situation nicht hätte gemacht werden müssen. Stimme ich vollkommen zu. Aber warum es gefailt hat, lag jetzt meiner Meinung nach nicht am Playcall selbst, sondern an der Execution der Line. Denn nur ein einziger Lineman oder der dafür verantwortlich war, wusste, was zu tun war. Und das schauen wir uns gleich an. So, zunächst mal. Bei mir, ja, ich hatte Daniel hier zu Gast, kam aus Kölle, auf Durchreise nach, Durchreise hat er hier gehalten, hat mit mir das Spiel geguckt. Ja, ich kann mir schnell wieder vergessen. Die Chicago Deep Dish Pizza war am besten. Der Rest war so, nein. Und ich komme immer noch. Wie bitte?
Die erste Halbzeit.
Ja, die erste Halbzeit war auch nicht wirklich gut.
Tja, aber es war nicht zum Vergessen. Die Stimmung war noch ganz gut.
Ja, ja. Wir schauen uns gleich die Plays an, warum es nicht gut war. Aber ansonsten, ja. Senior 77 sagt, er kotzt immer noch. Kann ich verstehen, geht uns eh nicht. Aber ich will mit dem Thema jetzt auch, wenn wir heute das Durchschauen abhaken, Todd Downing, egal wie sehr ich mich aufrege, es wird sich eh nichts ändern, weil da erinnert mich Vrabel ein bisschen an Mike Mularkey und unserem OC damals, von denen er sich nicht trennen konnte. Deswegen. Wir haben Tim Kelly in der Hinterhand, aber Terry Rubisky, ja. Deswegen, Martin, Lars, euer kurzes Statement dazu und dann würde ich schon sagen, komm, springen wir in die Analyse.
Ich hatte Eddie zu Gast. Eddie war nicht in der Lage, direkt wieder loszufahren, der war erschüttert. Das war einfach alles irgendwie so typisch, wie das Ganze auseinanderfiel. Wir waren, wie viele Third Down Versuche wir hatten mit Third Down and Short, die wir nicht geschafft haben, wo wir es nicht geschafft haben, neues First Down zu bekommen. Es hat sich alles irgendwie so hinbewegt. Der lange Run von Barkley, das war schon krass, dass da das Tackle nicht gesetzt wird im Backfield. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Tart war da fast durch und geht aber Richtung Quarterback und nicht Richtung Barkley.
Das war aber in Ordnung. Das war in Ordnung, was Tier da gemacht hat.
Aber Barkley geht dann durch, tanzt da auf Zehenspitzen an der Seitenlinie lang, als wenn er gerade frisch in der NFL ist, quasi Retro-Barkley.
Es war ein rabenschwarzer Abend für Fulton.
Und dann direkt danach, ich glaube, es war sogar 3-and-out, Punt, und dann der lange Ball, wo Fulton, keine Ahnung, sich einmal um die eigene Achse dreht, 2 Touchdowns und irgendwie wusstest du, das kann nicht mehr gut gehen. Und alles in allem war das, es war auch klar, dass wir den Kick versauen, weil ich hätte das Spiel gern gewonnen, versteht mich nicht falsch, aber es war klar, dass wir das verlieren, weil war einfach irgendwie ein rahmenschwarzer Abend.
Das. Ja, es war halt irgendwie entspannt bis zur Halbzeit und dann ist das Ganze sehr schnell sehr böse geworden. So ein paar Ups versuche ich noch mitzunehmen. Also für mich ein Mega-Up, auch wenn er bei uns, glaube ich, wieder, wenn ich es im Überfliegen mitbekommen habe, ein bisschen hier und da mal diskutiert wurde, ist einfach Kyle Phillips, was der in seinem ersten Spiel als NFL geleistet hat, finde ich das phänomenal. Also Punt-Return war vollkommen in Ordnung. Ja, auch was er gefangen hat, dieser eine Diving-Catch, den er auch vom Boden zieht, ist ein sehr schöner Catch. Der Junge ist frisch. Der Junge ist kein Erst-, kein Zweit-, kein Drittrunden-Pick. Da muss man das auch verstehen, dass er nicht direkt alles auf dem Niveau machen wird wie andere. Treyan Burks sah absolut solide aus. Ich hätte es mir persönlich halt ein bisschen mehr gewünscht, dass wir Derrick Henry ein bisschen mehr einbinden. 18 Carries sind dann vielleicht, oder 21 Carries hat er ja bekommen. Ist halt noch nicht so hundertprozentig die Identität, wie wir sie kennen. Aber ansonsten Defensive, wie Tim gerade gesagt hat, Fulton wurde geburnt. Und zwar ganz, ganz böse geburnt. Nachdem man ihn letztes Jahr so gelobt hat, muss man auch sagen, da erkennt man zweites Jahr oder zweites aktives Jahr. Sah nicht schön aus, aber hey, kann passieren, auch wenn die erste Regel ist, lass dich nicht tief schlagen.
Ja, dafür nimmt er jetzt halt Dix nächste Woche raus.
Ja, genau, könnte sogar passieren. Also würde es mich wundern, irgendwie nicht. Aber, nee. Aber dass dann auch halt auf Fat Randy so ein bisschen wieder gebasht wird, Alter, aus 47 Yards kannst du auch mal nicht treffen. Ja, das ist in Ordnung.
So, da würde ich mal sagen, nutzen wir das.
Keine 47 Yards. Das ist ja das Problem, deswegen haben die den gecuttet.
Dann würde ich schon mal sagen, springen wir mal direkt rein.
Ja,
und ich hoffe, dass es. Ah, das sieht doch schön aus. So, das können wir ausblenden. So, starten wir mal. Das ist das erste Play, was ich mir rausgesucht habe. Das ist im ersten Quarter der Hilliard Touchdown. So, fangen wir mal an. Was sehen wir? Wir haben zwei Tight Ends auf der rechten Seite, zwei Receiver auf der linken und Hilliard hinten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Play-Design, auch wenn wir hier ein bisschen Glück hatten. So, fangen wir mal an. Wie ist denn der Laufweg überhaupt? Innerer Tight End läuft nach hinten. Dieser läuft ein 7 and in. Nick Westbrook-Ikhine hat eine Crossing Route. 85 ist. Wer ist 85? Ich bin noch nicht so mit dem Moment drin.
Was? Okonkwo oder wen meinst du jetzt?
Ah, okay, dann haben wir sogar drei Tight Ends, sorry. Okonkwo und Hilliard läuft im Prinzip ein Streak. Wie hat die Defense sich aufgestellt? Defense ist größtenteils Man unterwegs gewesen. Das heißt, rückgängig. Er hat sich um ihn gekümmert. Der Safety hat Zone gespielt. Der eine Linebacker hat Zone gespielt.
Sag mal, Lars, sehe nur ich das nicht? Oder?
Nein, keine Sorge, ich sehe es auch nicht.
Warum geht das? Fuck, scheiße.
Deswegen war ich war gerade schon so, ja, komm, lass ihn erstmal reden, als er gesagt hat, der hier spielt das und dieser spielt das. Und ich dachte mir so,
was hättet ihr nicht früher, sein? Hättet ihr nicht früher eingreifen können?
Ich dachte wirklich erst, das ist mein Internet.
Pisser. Jetzt könnt ihr es sehen, oder?
Ja, jetzt sehe ich was.
Jetzt siehst du was. Also, ja.
Was hast du denn da gemacht?
Oh, Tommy. Komm, fangen wir nochmal von vorne an. Also. Ihr habt mich jetzt komplett fail. Also. Tight End. Corner Route. 7 rein. Andere Tight End. Hier, Tight End geht nach außen. Corner im Prinzip so ein bisschen. Wir haben Crosser. Und Hilliard läuft ein Streak. Durch. Wie hat die Verteidigung sich aufgestellt? Er kümmert sich hier. Er hat Man und der Linebacker auf Hilliard. Ja. Und was ist daraus entstanden? Ein Touchdown. Wie wir alle wissen, aber wieso? Oder warum? Gab es auch noch eine andere Option? So, wir haben hier Nick Westbrook-Ikhine läuft in den Linebacker im Prinzip rein. Hättest du im Prinzip auch Offensive Pass Interference ganz genau genommen werfen können. Aber das ist der Grund, warum Hilliard die Oberhand gewinnt gegenüber den Linebacker, weil er mit Full Speed ankommt. Die O-Line macht einen verdammt guten Job, kommt kein Pressure, nichts durch. Und hier ist Hilliard halt in Full Speed einfach am Linebacker vorbei und bekommt einen Touchdown. Aber auf Nick Westbrook-Ikhine wäre Option 2 gewesen, weil er in dem Moment weiß der DB noch nicht, dass der Ball geworfen ist, kriegt es jetzt mit, bekommt es gesagt und hier ist genug Separation, dass wenn gecrossed wird, Nick Westbrook-Ikhine auch freigekommen wäre.
Ja, den Throw hätte ich aber nicht schön gefunden, dadurch, dass du noch den Linebacker drunter hast und in ein sehr kleines Window gegen mit
der 1 gegen 3 werfen würdest. Nee, er wäre ja weitergelaufen. Das läuft ja gegeneinander.
Das Fenster ist trotzdem verdammt klein im Vergleich zu dem Fenster, das Hilliard mit der kompletten Endzone Richtung
Line hinten hat. Raus keiner mehr da war. Ja. Aber das war im Prinzip sehr schönes Play-Design. Und wie gesagt, zwei Optionen hätten wir gehabt. So, jetzt kommt Katastrophe pur. Meiner Meinung nach. Wir sind bei Third and Goal. Wen haben wir denn auf dem Platz stehen? Wir haben Hollister auf dem Platz. Wir haben hier Jeff Swain. Und wir haben hier hinten noch Austin Hooper. Fullback Carter, Derrick Henry, Ryan Tannehill. Kein einziger wirklicher Wide Receiver. Hollister, ja okay, hat kurz davor den Catch gemacht. Aber in einem Third and Goal stellst du dich so nicht auf. Vor allem, wenn wir uns die... Tragen wir erstmal die Routen ein. Henry ist ein Outroute, also im Prinzip rübergelaufen. Ist ein Corner gelaufen. Hooper läuft den Weg. Ja, das war's. Das waren die einzigen drei Optionen für Ryan Tannehill in dem Play. Und was haben die Giants gespielt? Die haben im Prinzip Zone gespielt. Erste Zone hier, zweite Zone, dritte, vierte, fünfte und hier unten noch die sechste. War komplett auf Passgame eingestellt. Ich glaube, in der Formation ähnlich, jetzt nicht Hollister, oder hatten wir das letztes Jahr auch schon mal gespielt. Und dieses Play war im Prinzip von vornherein nicht möglich gewesen. Jeff Swaim wird als Tight End überhaupt nicht, also als Empfänger überhaupt nicht eingesetzt, sondern ist allein als Blocker unterwegs. Hollister, wie gesagt, Zone, Flat, hinten. Ryan Tannehill hat selbst überhaupt keine Option, überhaupt in die Endzone zu kommen, weil alles zu ist. Und auch wenn Henry jetzt den Ball hier fängt, ist er an der 6-Yard-Line und hast nichts gewonnen. Hast genau ein Yard gut gemacht, wenn überhaupt. Somit, das war ein katastrophaler Call von Todd Downing in dieser Situation, weil das Play, hätte das funktioniert, wären wir 17-0 vorne gewesen. Henry am Boden, so wie wir am Wochenende. Statement von euch dazu?
Ja, Bullshit. Also es ist einfach Bullshit, weil dadurch, dass, wie du gesagt hast, einfach Zone gespielt wurde und Henry direkt auf die Outroute geht, sprich, wir zeigen einfach auch in dem Moment, da, die erste Bewegung von Henry, wenn du jetzt nochmal einen Tick weiter machst, da ist das Play tot.
Da weiß jeder.
Das Play ist tot, weil jetzt kann halt genau alles shiften. Du siehst, alle Zonen shiften direkt weg. Wir sind jetzt noch dabei, dass der Ball gleich noch anderthalb Sekunden noch in der Hand von Tannehill ungefähr ist. Ja, und alle shiften. Und die komplette Zone, wenn du das siehst, keiner spielt eine tiefe Zone in der Endzone, sondern alle spielen halt, genau wie du es spielen sollst, Goal-Line. Und da sind 7 Leute mit ihrer Zone, die komplett die Goal-Line dicht machen und das Play ist einfach tot.
Und vor allem Ryan Tannehill rollt hier nach außen. Austin Hooper läuft hier. Das heißt, es wäre Crossbody-Throw. Also hast du hier sogar den einen, der eine Route läuft, ist schon kein Receiver mehr, weil er nicht anspielbar ist. Weil du den Ball dann nirgendwo hinbekommen könntest. Deswegen Katastrophe. Martin, was erfreut dich daran, dir das nochmal anzugucken?
Es ist eine Entbehrung gewesen.
Ja.
Also es ist aktive Arbeitsverweigerung eigentlich. Es ist ja immer gut, irgendwelche Play-Action mit Tight Ends zu spielen oder sowas. Aber ich meine, die Distanz zur Endzone war noch relativ lang, relativ schwierig. Und du gibst Tannehill einfach überhaupt gar keine Option, irgendwen anzuwerfen. Henry hatte jetzt auch nicht das Mörderspiel davor.
Du spielst jetzt ja noch nicht mal Play-Action, du machst ja nichts. Du bringst ja nichts dazu, dass du wirklich sagst, du täuscht ja noch nicht mal Run an, so 0%. In dem Moment, wo Henry den ersten Schritt nach rechts raus macht auf die Seite, ist Run-Play keine Option mehr. Und du siehst sofort, keiner reagiert darauf. Keiner. Ja. Keiner macht auch nur einen Step nach vorne zum Blocken, sondern alle wissen genau in dem Moment, Pass, spiel deine Zone, roll ein bisschen mit und das Ding ist tot.
Einzig die Line hat drauf so ein bisschen reagiert, aufgrund von dem Movement von Carter. Aber wäre Henry straight gelaufen und Carter hätte nach vorne geblockt, hättest du einen Defender.
Dann hättest du ein oder zwei
mit rausgezogen. Das wäre die minimalste Chance gewesen bei diesem Formation von der Defense und wie sie es gespielt haben und bei der Formation, die wir haben. Hier hätte ein Bus durchgepasst.
Und auch ein Traktor.
Aber, Und ein Traktor. Richtig. Und ein Schwerlasttransporter. Aber.
Und dadurch, dass du halt hinten den Safety dann nicht dazu bringst, auch nur einen Schritt nach vorne zu machen, sondern der genau weiß, wo er jetzt zu spielen hat, hast du halt keine Chance, dass Hollister auch nur ansatzweise hinten in die Poster reinkommt. Es ist einfach nicht machbar. Ja.
Das so. Wirklich Traurige daran ist ja eigentlich, was hast du für Receiver eigentlich auch, ne?
Ja.
Große Receiver, starke Receiver, die du 1:1 anwerfen kannst. Ja, ich habe mich die ganze Zeit an dieses Video erinnert, wo da Josh Gordon hin und her, aber auch Treylon Burks über diese Pylonen rüberspringen und High-Pointed Catch. Und was machst du? Der einzige Cody Receiver, Hollister. Den du da hast, ist Cody Hollister. Und da, wo du ja eigentlich als allererstes die Frage stellen musst, warum ist der überhaupt im Roster? Und nicht, warum ist der auf dem Platz, sondern warum ist der überhaupt im Roster? Und dann auch noch der einzige Receiver, der nimm dir, wenn du irgendwie spielen willst und besonders sein willst, dann nimm einen Kyle Phillips, der da dreimal um die Leute rumtanzt und den Ball danach fängt. So eine Cody. Schöne kurze Slot-Route oder sowas von einem kleinen Receiver und zwei nach außen. Aber das war schon, selbst wenn du danach noch einen Versuch gehabt hättest, dann hätte ich auch gesagt, versuch das Play ruhig mal. Aber bei Third End, nee.
Sechs. Die hat ja wahrscheinlich gesagt, komm, lass uns Cody Hollister aufstellen, weil dann geht die Defense auf jeden Fall davon aus, dass wir laufen, weil wenn Cody Hollister auf dem Spielfeld ist und noch drei Tight Ends, werden wir definitiv keinen Passversuch machen. Overthinking. Mach's doch einfach. Und das war nicht das einzige Overthinking. So. Als nächstes der schöne Saquon Barkley Run. Hier müssen wir überhaupt nicht gucken. Also, was macht Play Action? Nee, keine Play Action, sorry. Aber du hast hier ein Movement drin. Durch dieses Movement shiftest du schon mal, die Defense shiftet sich komplett nach drüben. Und dadurch hast du den Fall, dass du hier drüben für zwei Receiver, der ist ja noch ein bisschen in der Mitte, vier Defender hast. So. Tiertat kommt easy durch und bleibt beim Quarterback. Was ich meiner Meinung nach, ja, ist in Ordnung. Die Giants pullen sowohl den Left Guard als auch den Center nach außen. Jeffrey Simmons und Bud Dupree bleiben in der Mitte hängen. Somit kommt nur noch Zach Cunningham, Christian Fulton und Imani Hooker ins Spiel. Und was passiert? Christian Fulton wird ganz leicht touchiert vom Guard. Vom Guard. Hat dadurch ein Bad Ankle. Trifft nicht. Zach Cunningham. Sieht man jetzt nicht genau, kann man gucken, wer ist eventuell Holding, aber lassen wir es mal außen vor. Wird hier gemanhandelt vom Guard, gepancaked und Imani Hooker ist einfach zu langsam für einen Saquon Barkley. Und dann ist dieser durch. Dieser Shift von Christian Fulton und die ganze Defense komplett nach links hat die paar Zentimeter Platz gemacht, dass Saquon Barkley hier im Endeffekt durchgekommen ist. Meine Analyse zu diesem Play.
Ja, es ist nicht schlecht gespielt eigentlich. Also du musst shiften, zumindest zum gewissen Grad, weil halt durch diesen Jet Sweep du die Strong Side halt so overloadest, dass du es machen musst. Das Ding ist auch, wir spielen auf der linken Hash. Ja, das heißt, normalerweise ist jetzt der Play-Design, der gespielt wird, da über die linke Seite, ist ja schon mal prinzipiell eher vorteilhaft für DD, weil dein Feld einfach kürzer ist. Ja, das heißt, auf den Sweep, auf die Motion musst du shiften. Tiertat sieht ein bisschen unglücklich aus. Ja, im Normalfall sagst du, wenn du durchkommst, spielt zuerst den Running Back, dann den Quarterback. Aber
ich finde,
kann man machen, muss man nicht.
Aber ja. auch hier, allein hier schon, er hätte Saquon Barkley niemals irgendwie erwischen können. Dafür ist er zu groß, zu dick, zu schwer und Saquon Barkley, die rennen aneinander vorbei.
Ja, wie gesagt, es ist okay, sage ich jetzt mal, weil er dementsprechend, weil auch von seiner Position her ja der Playcall auf die andere Seite geht. Ja, und Hooker lässt sich, sieht nicht so glücklich aus, sagen wir es mal so, weil in dem Moment, wo unten jetzt Cunningham gemanhandelt wird, ist er einen Tick zu weit vorne, um einen Read-Step noch zu machen oder halt ein bisschen abzustottern, um dann rauszukommen. Da wird er geschlagen. Das ist der Moment, wo er geschlagen wird, wo er jetzt
Richtung hier, wo in die Knie geht, ja.
Ja, das ist der Moment, wo er down ist, so gesehen. Weil er jetzt nicht mehr hinterherkommt. Hätte er das einen Meter vorher gemacht oder anderthalb, dann wäre das ein Tackle geworden.
Aber was ich lustig finde, schaut euch mal den Right Tackle an und schaut mal, wie er zu dem Spielzug beiträgt. Der kommt sich vor wie der Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air, wenn er alleine im Wohnzimmer steht. Ey, was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Komm, laufen wir einfach mal mit.
Ja.
Und dann kommt halt Kevin Byard von komplett der anderen Seite. Er steht hier oben. Er steht hier oben und kommt komplett über das ganze Feld rüber, um Saquon Barkley noch ins Aus zu pushen.
Ja.
Jetzt schauen wir uns mal die Schlafmütze an. Christian Fulton. So. Was spielen die Titans? Die Titans spielen auf der Außen, spielen The Man. Der Cornerback hat die Flat. Wir haben hier einmal und hier einmal Zone. Safety übernimmt hier die Mitte. Safety übernimmt hier die Tiefe. Und hier ist nichts. Ist auf einer Insel, ist komplett alleine. Wie sehen die Laufwege an? Hatten direkt nach vorne, läuft ein Comeback und hat eine Crossing Route. Alles, was hier ist, ist perfekt verteidigt. Aber wir wissen alle, was passiert ist und warum es passiert ist, schauen wir uns auch nochmal an, obwohl wir es alle wissen. Aber alles ist perfekt gespielt. Keiner wird offen. Jeder wird sofort gedeckt. Jones hat keine einzige Anspielstelle. So, Christian Fulton, er weiß, er hat kein Over-the-Top-Help. Hätte er Over-the-Top-Help, wüsste er es oder hätte es gedacht, hätte er schon hier gestoppt. Aber er weiß, er hat kein Over-the-Top-Help. Und deswegen, wenn du das hast, kann es dir scheißegal sein, was der Quarterback macht. Du spielst nur deinen Verteidiger. Und hier, das ist der Moment, wo heißt, oh, shit, er wirft. Ja,
der Moment ist schon davor. Wie gesagt, der Moment ist davor, indem er, wenn er Man spielt, darf er nicht mit dem Rücken zu seinem Receiver stehen.
Ja, natürlich. Aber das ist der Moment, wo er merkt, oh, shit, I fucked up. Weil das ist, wo er sich umdreht und weiß nicht, wo sein Gegenspieler ist. Und dann, oh shit. Und dann ist er durch. Aber ja, alles andere hier drüben
ist in Ordnung.
Perfekt verteidigt. Das Einzige, was noch passieren wäre, hätte hier gedacht, wäre der Ball zu Saquon Barkley in der Flat gekommen. Aber da hätte Roger McCreary zugemacht.
Ja,
aber
das ist ja nicht dein Job, das ist ja scheißegal.
Ja.
Ja. Es ist, ne, selbst wenn er Zone gespielt hätte und so geschlagen worden wäre, wäre es trotzdem schlecht gewesen, weil du einfach sagst, sobald dein Receiver Fly spielt, sobald dein Receiver tief geht, gehst du mit. Das ist dein scheiß Job.
Du guckst
wer hat
nur,
nicht tief geschlagen.
Ja.
Ja, das ist das, was du sofort lernst. Und in dem Moment, wo er Man spielt und sich mit dem Rücken zu seinem Receiver dreht, da ist das Spiel tot. Du weißt nicht, wo er ist.
Ja, er hat ihn komplett verloren.
Es sieht auch so aus wie das typische, er wollte zu viel. Vielleicht
er
hat
er nicht damit gerechnet.
Ja, also es ist ja Sterling Shepard, ne?
Ja.
Der jetzt nicht gerade für die einfach Go-Route oder sowas bekannt ist, sondern viel auch Intermediate-Route läuft, die kurzen Routen irgendwie bedient hat in der Vergangenheit. Vielleicht hat er wirklich gedacht, er kommt auch zurück und wollte dann zu viel, wollte Daniel Jones abfangen, hat Daniel Jones irgendwie zu wenig zugetraut in dem Moment oder sowas.
Ja, aber hat schon an das große halt das Play gedacht. Sobald du Man spielst, hör auf mit Denken und spiel dann Mann. Deswegen also heißt das Ding Man-Coverage.
So sieht es halt aus, weil er einfach so auch in die Mitte reingeht. Als
ja, ich weiß, aber das ist halt einfach ein falscher Gedankengang, wenn das der Gedankengang ist. Wenn
du Man-Coverage
spielst, ne, dann ist vorbei.
Ich will ihn nicht verteidigen.
Das kann einer spielen, der nebenbei noch Zone spielt, ein Safety. Wenn du zwei hinten drin hast, Cover 2 hast, dann kann der das spielen. Der kann gucken, was macht der Quarterback. Wenn du Man spielst, guckst du nur, was dein Gegenspieler macht.
Ja, Bullshit gelaufen, Next Play.
Next Play, diesmal war ein schönes. So. Jetzt haben wir den Hilliard-Touchdown. Was ist denn hier passiert? Welche Routen hatten wir denn hier am Start? Ich muss mal kurz das Mic. Wir hatten einmal eine Comeback-Route. Jeff Swaim lief hier rüber. Wir hatten Hilliard, der den Weg läuft. Und wir haben zwei Wide Receiver. Der eine läuft eine niedrigere oder mehr flat-mäßigen Inside und auch Inside. Das Spiel, dieser Play, das ist im Prinzip von vornherein klar, wo der Ball hingeht. Entweder er kommt zu Hilliard oder er kommt hier zu Jeff Swaim als Absicherung. Was anderes ist überhaupt nicht vorgesehen. Die sind nur da, um die Route frei zu machen und der ist nur da, um hier Freiraum zu schaffen. Und wir haben das die Giants gespielt, die haben im Prinzip komplett Man-Coverage gespielt. Er hat sich um ihn gekümmert. Er hat die Mittelzone gespielt, er hat die tiefe Zone gespielt. Auch komplett Man. Und dieser Linebacker war zuständig für Hilliard, kommt aber einfach überhaupt nicht mit dessen Schnelligkeit mit. Und so kam dieser Touchdown im Prinzip zustande. Er guckt erst, oh shit, Zone. Ah, fuck, nee, ich hab doch Man. Und läuft dann rüber.
Da kann ich dir sagen, das war keine Man-Coverage von dem Corner. Die haben eine tiefe Zone gespielt.
Die haben eine tiefe Zone?
Ja. Wenn du direkt siehst, die stehen schon 10 Yards off Pre-Snap, beide. Hier unten
die äußeren. Der
Corner. Ja.
Die äußeren.
Geht nur zurück. Da ist nichts mit Man-Coverage. Der obere Corner wird gezogen, weil das ein Fly wird. Das war das, was ich vorhin meinte. Er geht tief. Und wenn der Receiver tief geht, gehst du mit und lässt dich ziehen. Und dadurch wird oben die Zone frei.
Okay. Missinterpretiert. Alles klar. Wenn ich mir jetzt anschaue, mit deiner Erklärung passt. Ja, stimmt. Hat die Zone hier, hat die Zone, läuft mit. Ja, hat Zone oben. Okay.
Aber deswegen ist genau dieser Fly oder der kurz bis vor die Goal-Line, das ist genau der Weg, der Laufweg, der oben die komplette Zone für Hilliard freimacht.
Okay, gebe ich dir komplett recht. War falsch interpretiert von mir, beziehungsweise wenn ich es jetzt anschaue, hast komplett recht. Aber mehr gibt es zu dem Spielzeug auch nicht zu sagen.
Genau.
Also super, schönes Design. Super Execution, kein Pressure, beziehungsweise es kam zum Schluss ein bisschen Pressure über Brewer, wo sich die Line durchgetankt hat. Aber jetzt kommen wir zu dem Play, wo die meisten von uns einfach nur gedacht haben, what the hell? So. Wir haben Nick Westbrook-Ikhine. Ja, aber das Nick Westbrook-Ikhine, Derrick Henry, 3rd and 1, und hier steht Chick. Was passiert? Achtet nur mal auf Taylor Lewan auf die Line. Ball wird gesnappt.
Oh.
Seht ihr es?
Ja.
Die ganze Line shiftet nach rechts. bis auf Taylor Lewan. Lewan war der Einzige, der es kapiert hat, was sie spielen, ist genau in diesem Moment, wo er denkt, verdammt, wo ist denn der, der eigentlich hier kommen müsste? Versucht noch irgendwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Und bis dahin haben es dann auch die Linebacker gecheckt. Hätte Pruer, wäre mit rübergegangen, du hättest, wie die Giants auch, hättest du die anderen, eine oder zwei, gepullt und hättest sie rübergezogen, hätte das eine Chance gehabt, dieses Play. Weil dann hättest du zwei Mann mehr und hättest im Prinzip Man gegen Man. Aber so war überhaupt nichts zu holen. Der Schlüsselmoment ist halt genau dieser. Wo alle rüber pushen, wie ihr seht. Und Lewan ist komplett der Einzige, der sich denkt, what the fuck are you guys doing? Und das ist ein Play, wo ich sage, kannst du spielen, aber dann müssen alle es spielen. Aber trotzdem hättest du einfach mit Henry ein Yard laufen müssen. Aber alle haben wirklich darauf ein Yard Derrick Henry. Hätte er auch geholt in dem Moment. Wenn du hier siehst, Jeff Swaim hat noch keinen, hätte sich den hier genommen. Du hättest noch Cheek gehabt, der noch pusht, und Henry wird eben wieder auf die Outside gebounced.
Das ist wieder, wir wollen zu verrückt spielen in dem Moment und Sachen machen, die wir gar nicht sind.
Ja. Dritter und eins, oder lass ihn auch einfach, dumm gesagt, lass ihn einfach irgendwo mit dem Power rein. Er muss ja noch nicht mal über die Outside. Ja, der gute Mann ist selber 1,93, 1,95. Der hebt die Arme und schreckt den Ball nach vorne, so gefühlt. Ja, oder jumpt einmal ein bisschen. Macht er ja auch mal. Ja, den einen Yard bekommt er ja im Fall.
Aber hier.
Ja, das kommt halt 18 Kilo, ne?
Ja, irgendwo da.
260 Pfund. Er wäre wieder nach außen gebounced. Ja. Wir kennen ihn. Er bounced immer nach außen. Ja. Und was siehst du hier? Nur grün. Alle stehen in der Mitte. Die werden nicht mehr hinterhergekommen. Und so hat das Play eben so geendet. Ja. Und zum Schluss Dylan Cole, wo ich nicht weiß, was er überhaupt auf dem Spielfeld macht, ist wahrscheinlich in Heavy Packages. Motion wieder, einmal nach links, einmal nach rechts. Kevin Byard läuft ein bisschen. Und jetzt ist das Ganze eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt. Sind zu, okay, für Passing Game ist das akzeptabel. Zwei Mann werden im Prinzip von dem einen O-Liner nach hinten gedrückt ein bisschen. Ist in Ordnung. Und hier ist Dylan Cole. Wenn man das anschaut, das Spiel, das Play war hier vorbei. Die Two-Point-Conversion war an dem Punkt vorbei. Aber das Gleiche wie bei Fulton oder Amani Hooker vorhin, Angle zum Tacklen stimmt einfach hinten und vorne nicht. Und so kommt er vorbei. Roger McCreary kommt zu spät und der Ball ist drin. Aber eigentlich hätte das Play überhaupt nicht stattfinden dürfen. Wisst ihr auch warum? Oder zählen dürfen. Boger hat ja einen katastrophalen Job gemacht. Seht ihr die Hand von Dylan Cole? Klare Face Mask. Genauso wie das Holding hier an DeNico Autry. Zwei Flags, nicht gesehen, normal Offsetting Penalties, Replay, Two-Point Conversion oder dann halt eben Field Goal. PAT. Aber ausschlaggebender Punkt war, dass hier Dylan Cole ist komplett.
Ja, der Winkel ist halt hart, ne?
Der Winkel ist übel.
Plus. Er blockt nur seinen eigenen Mitspieler, mehr macht er nicht.
Vor allem, du musst da ja in dem Moment, wo du das siehst, dass das der Run wird, musst du ihn ja noch nicht mal direkt stoppen, weil du weißt ja, dass du die Hilfe hinter dir bekommst und du bist in dem Moment, bist du 4 Yards off.
Hier sieht er, dass der Ball geworfen wird. Hier merkt er es. Geht, bewegt sich direkt nach drüben.
Und da ist der Ball 4 Yards off. Das heißt, spielt das ist wieder so ein Ding, ein bisschen spiel dein Contain, dann bekommst du Hilfe.
Hier hätte der Sieg festgemacht werden müssen. Allerspätestens hier vom ganzen Spiel her. Nicht passiert. Game over.
Oh, ich hoffe, die kommenden Reviews machen mehr Spaß.
Ja, werden sie.
Schauen wir uns erstmal an gegen die Bills. Also, ja, nächste Woche direkt, ey, von Monday Night Football zu abends First and Ten. Da gibt es nicht viel mit Ausschlafen. Wir werden rote Augen da sitzen.
Ja.
Eventuell haben wir auch von den Raiders jemanden zu Gast. Da versuche ich noch jemanden zu bekommen als Preview für das Spiel. Wenn nicht, schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Vielleicht holen wir noch mal Martin rein. Mal schauen. War ganz spaßig, aber mir da jetzt eine halbe Stunde lang anzuhören, wie wir, ey, wir haben euch gefickt, Alter, weißt du, vom Bordstein bis zum Dachkanal. Nee, sorry.
Du machst dann den Podcast und gehst raus rauchen.
Ja, die Sache ist die, ich habe ja Mittwochabend einen Bills-Fan hier sitzen, mit dem ich das zusammen gucke. Plus, dann wird er mir noch auf den Sack gehen, weil ich gehe sehr stark von der Niederlage auf. Und dann noch am nächsten Abend mir nochmal zu geben. Also Masochist, manchmal aber nicht so krass.
Wie gesagt, es gibt genug Schlechtes, was passiert ist. Es gab auch ein bisschen was Gutes. Ja, ich baue auf dem Guten jetzt auf. Das Schlechte kann man abstellen.
Vielleicht Raven wirklich einfach nur versucht, alle zu verwirren und bringt jetzt das richtige Team.
Ja. Von daher wegen mir, ich erwarte wenig von dem Spiel und kann eigentlich nur positiv überrascht werden.
Ja. Das okay, ist Jungs. Was Gutes ist das Gute?
Dass man
was mit der Freeze. Also. Gut, ich denke mal, das war's heute. Ey, Leute, lasst uns mal hören, wie ihr das fandet, dass wir die Plays gezeigt haben und die auch mal besprochen haben, weil ich denke mal, bis auf den Third and One mit Chick hat es keiner auf dem Schirm gehabt, was die O-Line da überhaupt veranstaltet hat. Nur Bad Play, das kannst du nicht so spielen. Aber so wirklich genau mal einen Blick hat keiner von uns drauf geworfen. Ja, Martin, es ist dein Turn.
Okay, gut. Ich schätze, dass niemand mehr da ist außer Bratensaft, weil wir es schon so ewig spät haben und niemand hat Tims schöne Kunstwerke gesehen. Nein. Sag gerne was dazu. Guter Tipp mit JHV. Wir wünschen uns natürlich, dass sich weiterhin alle anmelden, bucht schnell die Hotels etc. pp. 27.11. in Köln. Wir haben eine schicke Kneipe gemietet, wo wir Spaß haben können. Und bis dahin haben wir aber noch einige Podcasts, mit denen, wo wir für sie werben können und die wir mit euch interaktiv gestalten wollen, so wie heute Abend. Mit ein bisschen Hoffnung und ganz viel bisschen Angst gehen wir in das Spiel gegen die Bills Montag. Bis dahin, Titan up.